Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit der Preview der Woche. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt. Wenig Masse.
Mein Name ist Torben Dill und mir diese Woche ausnahmsweise zugeschaltet Johannes Krupp, bekannt aus der Interviewfolge. Hallo.
Hey Tom, ich bin schon wieder da.
Ich bin froh, dass du einspringst. Tobi ist diese Woche verhindert und deswegen machen wir diese Woche das und haben sogar für Ende der Folge sogar noch eine Überraschung eingeplant, weil ihr Football-Quark-Hörer und Hörerinnen kriegt am Ende dieser Folge ein College-Update, das von Philipp Förstner, dem Podcaster, dem Podcast-Host von Stars, die Stars von morgen. Er stellt euch das Spiel Clemson gegen Wake Forest vor und wenn euch das gefällt, dann können wir das gerne zur regelmäßigen Rubrik hier machen, damit ihr sozusagen die Preview des kommenden Wochenendes hier komplett bekommt, was das Thema American Football angeht. Das heißt, ihr hört
dann richtig geil, wenn ich da mal einhaken darf.
Ja? Bist du College-Fan?
Ja.
Ja, was sagst du zu Clemson gegen Wake Forest? Ist nicht das größte Drecksspiel, muss man auch mal sagen.
Nee, aber ich weiß gar nichts über Wake Forest, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also Wake Forest ist für, also Clemson kennt natürlich jeder. Wake Forest ist immer dann für mich spannend, wenn der Draft ansteht.
Sind da immer gute Jungs am Start, ne?
Ja, da sind immer gute Jungs am Start. Und das Gute dabei ist, ne, also so jemand wie ich, der liest sich ja sowas nur an, wenn der Draft ansteht. Der Philipp und sein Podcast-Kompagnon, die sind richtige College-Experten. Also die schreiben halt wirklich auch Scouting-Reports und so weiter über die Spieler. Das heißt, wenn ihr da was wissen wollt, sind das genau die richtigen Ansprechpartner.
Ja, aber ist doch mega. Du machst das doch immer.
Schauen wir mal. Wir gucken, wir hören ja auf unsere Community. So.
Ich bin auch Teil der Community. So, und ich sage, mach das.
Okay, wir gucken einfach mal. Erstmal müssen wir natürlich gucken, die Reaktion auf die Folge mit dir war sensationell. Deswegen habe ich mir gedacht, bist du auch genau der richtige Partner für diese Preview-Folge der NFL Week 3. Also wir mischen ja auch Deutsch und Englisch ganz furchtbar doll, deswegen daran musst du dich leider gewöhnen.
Weil die Giants versus the Cowboys playen, richtig?
Ja, also so eklig würden wir es nicht formulieren, aber ja.
Ich kann das gar nicht. Ich fand das schon immer albern, aber ich höre dir trotzdem gern zu.
Ich weiß gar nicht, wie ich mit diesem Kompliment umgehen soll. Das ist das Problem.
Ja, ich mag das auch, wenn hier die Schiedsrichter in Deutschland immer Feldtor sagen und so.
Ja, das macht vor allem euer Co-Stadionsprecher. Der spricht immer von Feldtoren.
Ja, aber der hat ungefähr 18 German Bowls gepfiffen. Gegen den darfst du nichts sagen.
Ja, allgemein würde ich gegen den nichts sagen, weil ich glaube, der ist über 60 und trotzdem stärker als ich.
Also der ist nicht über 60. Jetzt lass das. Ist egal. Zurück zum Thema.
Ja, kommen wir zur NFL Woche 3. Johannes, wir picken die Spiele, erzählen ein bisschen was und danach am Ende der Folge gibt es dann nochmal ein bisschen ein paar Predictions, ein paar Vorhersagen an Besonderheiten. Und auch du hast dir natürlich einen UI-Pick ausgesucht. Aber wir starten einfach mit dem Donnerstagsspiel. Cleveland Browns gegen Pittsburgh Steelers. Wie glaubst du, geht's aus?
Das geht gut aus. ich hoffe tatsächlich, dass Najee Harris endlich zündet und die Steelers gewinnen, weil die Browns mag ich im Moment überhaupt gar nicht.
Also ich finde, die Browns kann man momentan auch nicht mögen. Was man an den Browns aber sozusagen, was man respektieren muss, ist, dass die Baseline dieser Mannschaft unglaublich gut ist, weil die haben eine gute O-Line, die haben an sich gute Waffen.
Ja.
Miles Garrett alleine, glaube ich, beschäftigt diese Offensive Line von den Steelers einfach so krass. Das heißt, auch wenn ich es nicht mag, glaube ich, dass die Browns gewinnen. Aber ich glaube, Najee Harris wird ein gutes Spiel haben, aber auch einfach, weil den Steelers nichts anderes übrig bleibt. Weil solange Mitch Trubisky da Quarterback ist, werden die ihre Receiver-Waffen nicht richtig einsetzen können.
Sag nichts gegen Mitch Trubisky. Ich halte den für einen guten Mann.
Ja, warum?
Weil ich den einfach für einen recht guten Quarterback halte. Ich glaube, der ist komplett unterschätzt. Und der hat in Chicago einfach lange Jahre natürlich auch ein bisschen Vertrauen. Aber ich glaube, wenn die dann noch ein bisschen zusammenwachsen, ich glaube, das kann was werden.
Aber er ist doch so oder so. Also für mich wäre jetzt beispielsweise der Moment, Kenny Pickett zu bringen.
Für dich vielleicht. Also, nee.
Einfach nein?
Einfach nein. Und okay. Ich sage, die Steelers gewinnen.
Das, also jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir müssen hier natürlich auch Wetten abschließen. Was machst du, wenn die Steelers nicht gewinnen?
Boah. Dann komme ich ja nie wieder her.
Okay, das Risiko können wir nicht eingehen. Das ist das Problem. Wir machen jetzt einfach weiter mit dem Spiel der Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills. Wie geht das aus, Johannes?
Das ist so in der aktuellen Form fast ein Super Bowl, wa?
Ich finde es krass. Also ich kann mir halt richtig vorstellen, dass das auch wieder so ein 42-38 wird.
Ja, das wird halt, also für mich wird es ein geiles Spiel, weil da einfach zwei geile Offenses aufeinandertreffen. Also das ist finde ich mega.
Aber ist die Miami Dolphins Offense so stark? Also weil es ist halt, also sie ist natürlich sehr explosiv, ne, mit Waddle und Hill, aber sie spielt jetzt natürlich auch gegen eine überragende Defense und Buffalo hat halt beides, ne, eine krasse Offense und eine krasse Defense.
Ja, die haben gerade Selbstvertrauen, die sind on fire. Also ich glaube schon, also um es kurz zu machen, ich bin mir sicher, dass die Bills gewinnen, aber es wird trotzdem ein schönes Offensivspiel. Das glaube ich schon. Also für 3-4 Touchdowns werden die gut sein.
Ja gut, also das, aber dann, wie glaubst du, geht's aus ungefähr? Also ich sage weiter 40 Punkte für Buffalo, 30 Punkte für Miami, irgendwie sowas.
47-28, sowas hätte ich gesagt.
Ja, das wäre ein geiles Spiel. Muss man auch tatsächlich sagen, ja. Das kann man dann auch einfach gut gucken. Also ist das sozusagen dein TV-Tipp des Tages?
Des Tages? Ja, machen wir einfach. Ist das so eine Rubrik, TV-Tipp des Tages?
Nee, das habe ich gerade von TV Total geklaut.
Also mein TV-Tipp des Tages wäre heute eigentlich Notruf Hafenkante. Aber
wir nehmen an einem Mittwoch auf. So, ja. Und wir
tippen Notruf jetzt Hafenkante zum jeden Tag zweimal.
Ja?
Ja.
Auf welchem dritten Kanal läuft das?
ZDF.
Sehr gut. Also auch das, Notruf Hafenkante für die, die sich einfach mal berieseln lassen wollen.
Ja, ja, aber mein Tipp der Woche ist, die Bills gewinnen 20 plus 47, 28.
19 plus. Das sind definitiv nicht 20 plus. Aber okay, kommen wir zum Spiel der New York Jets gegen die Cincinnati Bengals. Die Bengals nicht gut in die Saison gestartet, meiner Meinung nach vom Coaching-Staff, die setzen einfach ihre Mannschaft nicht richtig ein. Die Jets besser in die Saison gestartet. Joe Flacco hat ein richtiges Revival.
Ja, gerade, zweiter Frühling.
Ja, ist es der zweite oder der vierte Frühling?
Ja, der dritte war nicht ernst zu nehmen. Also ich würde sagen, ich kann einfach nicht rechnen heute. Lass es den dritten sein. Ist okay. Das wird noch so zwei, drei Spiele anhalten, dass er ganz gut spielt und dann ab Woche 10 ist er gebencht.
Dann, wenn halt Zach Wilson wieder fit ist. Aber glaubst du, also eigentlich von der individuellen Klasse der Mannschaft, müssen die Bengals das Jahr gewinnen?
Ja, na klar. Also ich verstehe auch nicht, was mit denen los ist, um ehrlich zu sein. Das ist für mich unerklärlich, Torben.
Naja, das Problem ist halt beispielsweise, also meiner Meinung nach, Joe Burrow hält die Bälle so lange, weil er halt immer sucht, dass irgendein Receiver offen ist. Die ganze Offense basiert darauf, dass halt dass die individuelle Stärke einfach größer ist, aber da baut halt nichts aufeinander auf vom Playcalling her. Also die spielen halt alles isoliert. Also die Passplays haben nichts mit den Runplays zu tun, die einzelnen Routen bauen nicht aufeinander auf und im Endeffekt bauen sie darauf, dass Jamar Chase und T. Higgins irgendwann irgendwelche Shotplays kriegen, die halt funktionieren. Und bisher hat das halt nicht funktioniert, weil alle Teams, gegen die jetzt einfach nur tief stehen und gucken, wir verhindern Big Plays und dann gucken wir mal, ob die Play-by-Play uns schlagen können und das passiert halt momentan nicht.
Dann wird es das Spiel für Joe Mixon, richtig?
Wäre gut.
Wäre gut. Schreit nach vielen Screens und kurzen Pässen auf die Running Backs.
Also sagst du, Fantasy-Tipp, Joe Mixon aufstellen.
Ja.
Ich glaube, es ist kein Geheimtipp.
Ja, du merkst, ich muss mich erstmal mit euren Rubriken auseinandersetzen.
Ja, das Ding ist, wir tippen hier gerade einfach nur. Also die ganzen Tipps, die wir jetzt in diesen Spieltagen raushauen, die ziehe ich mir gerade aus den Fingern. Also die gibt es eigentlich gar nicht. Wir tippen vor allem die Spiele und ansonsten quatschen wir einfach nur drumherum.
Dann verunsicherst du mich.
Ja, lass dich nicht verunsichern.
Ist wichtig. Wie ist das Wetter in Cincinnati?
Ist das nicht grundsätzlich schlecht?
Wahrscheinlich, weil ich spiele noch in New York. Wie ist denn das Wetter in New York?
Auch grundsätzlich schlecht.
Gut.
Kommen wir zum Spiel der Tennessee Titans gegen die Las Vegas Raiders. Die Las Vegas Raiders haben Justin Herron getradet von den New England Patriots. Haben also sozusagen, ich weiß nicht, ob es eine Verstärkung ist, ist aber auf jeden Fall jemand, der das System von Josh McDaniels kennt. Die Las Vegas Raiders mit 2 Niederlagen gestartet, trotz Devonta Adams, trotz Darren Waller, trotz Derek Carr. Tennessee Titans, noch schlechter in die Saison gestartet. Ryan Tannehill spielt wahrscheinlich gerade seinen schlechtesten Tennessee-Ball. Derrick Henry wirkt auch noch nicht ganz fit. Die O-Line ist noch nicht so dominant wie vorher. Und die Defense alleine, die Defense für sich gesehen ist weiterhin stark, aber reißt es halt auch nicht rum. Ist das der erste Sieg der Raiders oder kommen sozusagen die Titans nochmal wieder? Weil auch die Raiders haben nicht die beste Defense.
Ich glaube, Tennessee wird es machen. Also das ist ohnehin das, was in der NFL mich gerade komplett nervt. Also Fantasy ist auch gerade ein Krampf, weil diese ganzen Teams, von denen man eigentlich denkt, die landen so in der oberen Hälfte, spielen alle scheiße. Bis auf so ein paar Ausnahmen, die wir schon angesprochen haben.
Ja, ich muss halt sagen, dass ich Tennessee gar nicht so stark hatte, aber halt auch die Raiders habe ich auf 6 Siege getippt dieses Jahr. Weil ich sage, dass die innerhalb ihrer Division eigentlich wenig gewinnen und auch außerhalb sich wahrscheinlich noch einpendeln müssen. Und ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass Josh McDaniels jetzt wirklich ein guter Headcoach ist.
Ja, trotzdem, das kennen wir aus der Vergangenheit, ne? Das war schon immer ein Problemchen. Immer wenn er seine Ausflüge da gewagt hat, war er 2 Jahre später wieder in Foxborough.
Ja, und als Koordinator ist er super. Das muss man vielleicht auch sagen.
Ja, aber ich müsste man vielleicht mal jemanden fragen, der sich damit auskennt.
Ich glaube trotzdem, dass die Las Vegas Raiders ihren ersten Sieg holen, einfach aufgrund dessen, dass die Titans gerade zu berechenbar sind.
Da halte ich eindeutig gegen.
Perfekt. Kommen wir zum Spiel der Carolina Panthers gegen die New Orleans Saints. Was ist dein Tipp?
So ein Spiel, das ich mir nicht angucken werde.
Ja, es ist auch, also jetzt seitdem Drew Brees nicht mehr da ist bei den Saints, ne? Also man muss ja immer loben, die New Orleans Saints haben krasse Waffen. Michael Thomas, Chris Olave, Alvin Kamara. Das ist schon heftig. Und auch die Carolina Panthers haben ja eigentlich mit DJ Moore, Robbie Anderson und Christian McCaffrey ein richtig gutes Waffenarsenal. Aber ich finde, dadurch, dass da halt Baker Mayfield gegen Jameis Winston spielen, immerhin 2 ehemalige First-Overall-Picks, die halt so gar nicht 100% eingeschlagen sind, sondern eigentlich immer in der Kritik stehen. Ich finde das Spiel maximal uninteressant. Also ich finde noch maximal vielleicht noch beide Defenses an sich cool.
Jeder von denen wirft 3 Interceptions und das Spiel wird irgendwie keine Ahnung, so ein 17-14 oder so, irgend so ein Rotz.
Ja, irgendwas, was man halt eigentlich nicht, man guckt es dann im 4. Quarter, weil es noch offen ist, das Spiel, aber nicht, weil es irgendwie 38-40 ist, sondern wirklich, ja.
Es ist nichts anderes mehr da in der Red Zone.
Genau, einfach, und das geht dann länger und das ist so ein Spiel, das geht halt 14-14 aus und geht deshalb dann in die Overtime und die scoren dann halt definitiv nicht im ersten Drive.
Naja, Carolina Panthers mochte ich noch nie, das ist irgendwie so eine, weiß ich nicht, komische Mannschaft, die sehen auch schon so komisch aus.
Okay. Football Quark, der oberflächlichste Podcast ihres Vertrauens.
Ja, ich muss ja das Niveau ein bisschen senken, wenn ich schon mal da bin.
Das ist okay. Kommen wir zum Spiel der New England Patriots. Die spielen nämlich gegen die Baltimore Ravens. Die Patriots Defense, meiner Meinung nach besser als gedacht. Gerade diese 3 Safety Sets, die sie da spielen mit Kyle Duggar, Devin McCourty und Adrian Phillips, finde ich richtig stark. Dadurch nehmen sie natürlich auch Druck von den Cornerbacks. Die Offense, da sieht irgendwie alles schwierig aus. Also Mac Jones trifft hin und wieder ganz gute Entscheidungen. Sie können jetzt auch, haben letzte Woche konnten sie besser laufen, aber so ganz dominant wirken sie nicht. Und es wirkt halt auch immer so, als wenn sie sich jeden Punkt wirklich hart erkämpfen müssen. Auf der anderen Seite die Baltimore Ravens, stark in die Saison gestartet, prinzipiell offensiv. Bateman und Duvernay spielen gute, haben dieses Loch, also auf Receiver wirklich gut ausgefüllt. Lamar Jackson ist zwar limitiert gewesen diese Woche, was sein Trainingseifer angeht, der wird aber spielen, das hat John Harbaugh auch schon so gesagt. Da hat die Defense, die ist halt einfach komplett eingebrochen jetzt gegen Miami. Ich glaube aber, das wird halt gegen die Patriots nicht passieren, weil die Patriots nicht so dumm, nicht so explosiv sind in ihrer Offense.
Tommy, sag dir, wie es ist. Die Patriots kriegen Arsch voll.
Ja, das. Ich habe auch ein bisschen, also ich muss leider sagen, ich habe da auch ein bisschen Sorge vor, tatsächlich. Das kann so ein 30-10 werden oder so.
Ist ja egal, Hauptsache die verlieren. Weil, ich bin jetzt nicht so ein Patriots-Hater oder so, aber ich kann das im Moment überhaupt nicht leiden, was die da gerade machen.
Okay, warum?
Weil ich finde das unsympathisch. Ich finde, die spielen gerade irgendwie einen komischen Nichts-Football und irgendwie mag ich das nicht.
Ja, also das Ding ist, sie sind halt gerade irgendwie kein dominantes Run-Team. Sie sind aber auch kein explosives Passing-Team und auch, man weiß auch bei dem beispielsweise gar nicht, ja, sind die jetzt sozusagen einfach ein Team, was seinen Running Back mal Nord-Süd schickt. Also gerade ist es so eine Mischung aus Outside-Zone, mal Double-Tight, bisschen Passing, aber auch nicht richtig. Und ja, also die sind meiner Meinung nach, die Offensive ist vollkommen in der Findungsphase.
Ja, die werden so im Laufe der Saison wie immer stärker werden, aber in der aktuellen Phase haben die keine Chance.
Ja, ich glaube, ich schätze Baltimore deutlich stärker ein gerade. Ja. Also wirklich bestimmt ein Tier oder so.
Ja. Kommen wir zum Spiel. Tut mir leid an alle da draußen, wenn ich jetzt das Wochenende wenig spannend mache, aber auf meine Tipps kann man hören. Ich liege da eigentlich immer falsch, keine Sorge. Kann man sich auch drauf verlassen.
Also ich liege auch falsch. Vor allem, also ich bin, glaube ich, der schlechteste Fantasy-Spieler der Welt.
Also, ja, das bin ich auch, aber deine messerscharfen Analysen, die finde ich schon immer gut. Also deswegen höre ich immer donnerstags rein.
Ja, also ich mag die auch. Ich denke mir auch jedes Mal so im Nachhinein, ja, ich weiß, woran es gelegen hat.
Ja, das ist schon gut. Ist schon gut.
Also du weißt doch, in der heutigen Zeit, was das Thema Mindset angeht, du musst dich reflektieren.
Ja.
Und auf jeden Fall. Ich reflektiere auch meine Fantasy-Entscheidung.
Also, ich spiele dieses Jahr zum ersten Mal in zwei Ligen mit. Ja. Und war völlig überfordert, weil in der ersten Liga, da spielen wir schon seit Ewigkeiten zusammen. Da sind wir 14 Leute. Und wenn wir da draften, dann sind wir echt 2 Stunden mindestens beschäftigt, ne?
Ja.
Und jetzt war ich in so einer Sechserliga. Und ich kam 10 Minuten zu spät und dachte, ja gut, erste Pick, Autopick hätte ich eh wahrscheinlich gewählt, egal wer mir da vor die Flinte kommt. Und dachte, ja, zweite Runde machst du mit, war ich schon in Runde 8. Oh. Da war schon meine ganze Rutsche voll. Und dieser Draft hat ungefähr 19 Minuten gedauert und ich war völlig fertig. Und habe eine Katastrophenmannschaft, also die der Computer da für mich ausgewählt hat. Da dachte ich vor der Saison, richtig geil, so Mike Evans und so. In Runde 4 gekriegt? Ja, mag ich nicht. Habe ich gleich rausgeschmissen. Das ist nämlich auch mein Problem. Ich drafte viel zu viel nach Sympathien. Das darfst du ja nicht machen.
Ja, das ist nämlich ein Punkt. Also du musst halt Spieler nehmen, wo du weißt, dass sie Punkte machen oder wo du richtig viel Potenzial siehst. Egal, ob du die Mannschaft magst oder nicht. Aber ja, ich mach das auch nicht.
Kann ich nicht.
Ne? Also ich will, vom Gefühl her, will ich mit meinem gedrafteten Team auch rumhängen können.
Ja, genau so ist es. Und deswegen sind wir auch so schlecht.
Ja, ich glaube, das ist auch definitiv Fakt. Und das Problem ist, wenn ich jetzt sozusagen diese Woche für Woche diese Aufstellung mache, dann wähle ich nicht danach aus, nach Spielern, die irgendwie, wo ich weiß, okay, die spielen gegen einen schwachen Gegner, die machen viele Punkte, sondern ich wähle das so aus, oh, DJ Chark, ja, dem würde ich einen Touchdown gönnen, also soll er mal spielen.
Ja, siehst du mal, DJ Chark, ey.
Ey, der wird abliefern. Das ist auch die Überleitung, Minnesota Vikings gegen Detroit Lions. Was ist dein Tipp?
Boah, Minnesota ist auch so ein schlafender Riese, ne?
Sag ich aber schon seit 3 Jahren. Das ist mein Problem.
Aber weil du sie magst. Weil du sie magst.
Ja, weil ich
es. Und weil ich Paul Bogdan mag. Und der mag die Minnesota Vikings.
Ja, definitiv. Und ich mag Dalvin Cook. Ich finde, das ist ein krasser Running Back.
Ja, aber den hatte ich in dieser Bombensaison. Da war der in meinem Fantasy-Team. Ich mag den auch sehr gerne.
Ja, Jefferson. Ja. Justin Jefferson und Adam Thielen. Sehr, sehr cool.
Adam Thielen habe ich, weil ich den sehr gern mag, aber der spielt nicht so gut.
Ja, das ist das Problem. Und die Detroit Lions, die sind auf jeden Fall on fire. Ja. Also was Dan Campbell aus dieser Mannschaft rausholt und naja, wir können Amon St. Brown
ist. Ja, aber du bist doch auch so ein Typ. Wenn Hard Knocks gelaufen ist, dann bist du auf einmal so kurzfristig Fan von dieser Mannschaft, weil du mal so einen Blick hinter die Kulissen geworfen hast. Definitiv. Das hat überall funktioniert, nur bei den Dallas Cowboys nicht.
Ja, die fand man vorher scheiße und danach halt eigentlich noch mehr.
Ja, und Carolina war auch Schrott. Aber sonst, wir sind im Moment alle Detroit-Fans.
Ja, aber dieser Coach ist ja auch einfach so grundsympathisch und dann spielt er auch noch ein Deutscher und der spielt auch noch gut. Der hat jetzt irgendeinen NFL-Rekord mit mehreren Spielen am Stück, wo er mindestens 8 Catches geholt hat. Das ist schon krass. So einen krassen Skillplayer gab es aus Deutschland noch nicht in der NFL.
Der wäre besser als Megatron, ne?
Ja, ich bin, ja.
Der muss jetzt, glaube ich, nur noch an diesem Spiel jetzt nochmal, ich glaube, 8 Bälle fangen oder so.
Ja, also dann.
Das war ja Hintergrundwissen.
Die Frage ist, wird er es tun? Wird er gegen die Minnesota Vikings
wird er das tun?
Ja?
Ja, klar.
Weil
wir das wollen, Torben. Weil wir das wollen. Weil wir den mögen.
Ja, das Problem.
Deswegen wird er auch.
Ja, das Problem ist ja bei der Geschichte, ich mag die Lions, traue mich aber grundsätzlich nicht, auf sie zu picken. Und deswegen picke ich auf die Vikings, weil ich sage, Kirk Cousins wird hier Punkte scoren.
Also Kirk Cousins finde ich zum Beispiel schlechter als Mitch Trubisky. So, und deswegen
Das ist ein harter Take.
Und deswegen setze ich auf die Lions.
Okay. Kommen wir, also wen ich auf einem Level mit Mitch Trubisky sehe, wo ich weiß, dass ich da falsch liege, ist Carson Wentz. Also kommen wir zum Spiel der Washington Commanders gegen die Philadelphia Eagles. Hier kann es für mich nur einen Pick geben.
Washington gewinnt, weil Carson Wentz on fire ist.
Ja, da setze ich komplett gegen. Die Philadelphia Eagles sind dieses Jahr mein Hype-Team. Also ich finde die richtig stark. Ich mag, dass sie alles über den Run aufziehen, aber dass sie jetzt auch endlich ihre Offensive erweitern, dass sie AJ Brown einbinden, dass sie Devonta Smith einbinden, dass sie mit Watkins eine gute Nummer 3 haben, dass sie Goddard einbinden. Also das gefällt, was die Eagles machen vom Kadermanagement her, hat mir die letzten Jahre richtig gut gefallen. Und die Washington Commanders, ja, haben tolle Waffen mit McLaurin und Dotson, haben bestimmt eine gute Defense-Line, aber die Offense-Line der Philadelphia Eagles ist dominant und sie haben eine gute Defense. Und für mich gewinnen sogar die Eagles, das sage ich jetzt in Woche 3, auch die NFC.
Sag nochmal Kadermanagement.
Kadermanagement.
Stark. So. Ja gut, hast mich überzeugt. Wird ein knapper Sieg für Washington.
Okay, also ich sag deutlicher Sieg Eagles, du sagst knapper Sieg Washington.
Ich halte dagegen, Torben.
Kommen wir zum Spiel der Indianapolis Colts gegen die Kansas City Chiefs. Was ist hier dein Take?
Kansas City gewinnt. Aber es wird nicht so eindeutig, wie die Leute da draußen denken.
Ja, also die Colts letzte Woche gegen die Jacksonville Jaguars 0 Punkte gescored. Das war, finde ich, richtig krass. Die Kansas City Chiefs wirken dieses Jahr ein bisschen variabler mit ihr. Also man sagt ja, okay, man hat jetzt hier Tyreek Hill verloren, aber dadurch, dass sie jetzt Juju Smith haben, dass sie Valdez Scantling haben, dadurch, dass sie Sky Moore haben, dass sie Edwards-Helaire einsetzen und weiterhin Travis Kelce als Motor dieser Offense haben, sind sie für mich noch gefährlicher. Und ich finde die Defense der Kansas City Chiefs deutlich stärker als letztes Jahr. Das heißt, ich glaube, die Kansas City Chiefs gewinnen hier mit 3 Touchdowns.
Gehe ich mit.
Und das sagst du, ist knapper, als die Leute denken?
Ja, die Leute erwarten noch ein 40-0.
Meinst du? Ja, also ich glaube, also
28-7, ne? Wär zu wenig. Aber ich glaube tatsächlich, dass Indianapolis auch für 2-3 Touchdowns gut ist.
Ja, also das Ding ist, also Matt Ryan wird nicht nochmal so ein Spiel haben, ne?
Also, der muss sich ja auch erstmal zurechtfinden da.
Ist er mittlerweile overrated, dass die Leute immer noch in das MVP-Jahr denken und er einfach gar nicht mehr so gut ist? Ist er mittlerweile ein unterdurchschnittlicher Quarterback?
Ja, schlechter als Mitch Trubisky auf jeden Fall.
Ist Mitch Trubisky für dich ein Top-10-Quarterback? Das ist hier die Frage.
Nicht ganz, aber er kratzt dran.
Ist Mitch Trubisky...
Matt Ryan ist jetzt so ein Quarterback, der macht jetzt die Joe Flacco-Karriere, ganz ehrlich.
Okay.
Der hatte ja. 1, 2, 3 gute Jahre. Hat er lange in Atlanta solide gespielt. War Super Bowl-Spiel, war spannend, aber er hat ihn nicht gewonnen.
Das ist ja ein interessanter Take. Also du sagst jetzt, das ist seine letzte Saison quasi als Starter und danach wird er einfach rumgereicht.
Ja, ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen, dass es schon nach dieser Saison passiert, aber er wird auf jeden Fall nicht dafür sorgen, dass Indianapolis sich in den nächsten Drafts nicht auf den Quarterback stürzt.
Ja, das ist Fakt, das glaube ich auch.
Und der wird dann vielleicht noch eine Saison da bleiben und dann ist er vielleicht bei den Jets oder in Jacksonville, ich habe keine Ahnung, irgendwo wird er landen.
Houston. Auch mal gut. Auch ja, immer ein guter Spot für einen Veteran Quarterback.
Ja.
Der keine Franchise findet.
Ja.
Kommen wir zum Spiel der Chicago Bears gegen die Houston Texans. Für mich das Spiel, wo ich sage, ganz schwer zu tippen. Also Justin Fields hat mich bisher nicht überzeugt, obwohl er besser spielt, als ich gedacht habe. Aber auch Davis Mills spielt solide, aber nicht spektakulär. Beide Teams haben eine bessere Defense als gedacht. Beide Teams haben aber auch quasi keine Explosivität in ihrer Offense. Auf der Chicagoer Seite, die haben natürlich David Montgomery, aber Damien Pierce auf der Seite von den Houston Texans, von dem erwarte ich mir einiges in dem Spiel. Trotzdem sage ich, Sieg Chicago. Weil David Montgomery über 100 Yards läuft.
Ja, der wäre auch mein Faktor. Auch weil ich das will, weil er in meiner Fantasy-Mannschaft spielt.
Siehst du, das gönne ich dir auch einfach. Aber ich gönne dir, dass er 120 Yards läuft, aber keinen Touchdown macht, weil die macht dann wer anders.
Toll. Also, ich will trotzdem, dass Chicago gewinnt.
Okay. Kommen wir zum Spiel der Los Angeles Chargers. Die spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Die Jaguars, 24-0 gewonnen gegen die Indianapolis Colts, wirken deutlich besser als letztes Jahr. Jetzt mit Doug Peterson wirkt es so, als hätten sie einen offensiven Plan. Christian Kirk spielt mittlerweile wie eine Nummer 1, auch wenn wir das hier bei Football Quark einfach nicht hören wollen. Aber die Los Angeles Chargers, man munkelt so ein bisschen, ja okay, Herbert ist jetzt angeschlagen, aber er sagt, er fühlt sich von Tag zu Tag besser. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass der spielen wird. Ich finde das offensive Playcalling der Chargers immer noch nicht gut, weil man Herbert einfach zu wenig Entscheidungsfindung gibt und diesen Arm von Herbert nicht richtig ausnutzt und man spielt mir ein bisschen zu konservativ. Trotzdem glaube ich, die Verbindung gute Defense Chargers mit solider Offense reicht, um gegen Jacksonville zu gewinnen.
Ja, sehe ich auch so.
Ja?
Auf jeden Fall. Also für mich gibt es da nicht dran zu rütteln. Die Chargers sind für mich ein gutes Team dieses Jahr. Auch wenn es jetzt am Anfang noch ein bisschen Sand im Getriebe war, aber da geht's ab.
Kommen wir zum Spiel der Arizona Cardinals. Die spielen gegen die LA Rams. Und auch das Spiel finde ich richtig schwer. Die Cardinals wirken in der Offensive so, als wenn sie unglaublich abhängig sind von Kyler Murray. Die Receiver reißen aus, also solange die Andrew Hopkins nicht da ist, reißen die für mich gar nichts. Aber auch die LA Rams sind defensiv, finde ich, so anfällig. Sie können halt gerade keinen Pass-Rush erzeugen, weil man sich grundsätzlich auf Aaron Donald konzentrieren kann. Und die Offensive wird langsam stärker. Und ich glaube auch, dass es reicht für die Rams, aber so richtig überzeugt haben sie mich nicht.
Der Von Miller-Faktor ist doch größer, als man dachte, ne?
Ja, definitiv, oder? Also, glaubst wo siehst du einen Edge-Rusher, der den LA Rams jetzt helfen würde?
Puh. Schwierig.
Ich denke die ganze Zeit, ehrlich gesagt, warum traden die LA Rams nicht für Robert Quinn? Der hängt noch irgendwie bei den Bears rum, der passt da irgendwie gar nicht in den Rebuild vom Alter her und ist an sich ein guter bis sehr guter Pass-Rusher.
Können sie machen. Also, aber drüber nachgedacht habe ich noch nie.
Muss natürlich auch Chicago mitspielen.
Ach so. Ja, das ist auf jeden Fall deren Problem im Moment. Gewinnen trotzdem.
Ja, davon gehe ich auch aus. Aber auch nur, weil ich die Cardinals einfach schwach finde
momentan. Cardinals ist so unbeständig. Also das ist wirklich sehr, sehr konzeptlos. Alle feiern diese Two-Point-Conversion gerade von Kyler Murray, aber ehrlich gesagt offenbart sie nur, wie abhängig sie von ihm sind.
Genau, also du kannst ja keinen Gameplan darauf aufbauen, dass dein Quarterback 20 Sekunden den Ball hält.
Naja.
Hat in Seattle auch jahrelang funktioniert, ne?
Ja, es funktioniert. Ja, klar. Also auch die müssen sich finden. Da sehe ich auch noch ein großes Problem im Laufspiel.
Ja, das stimmt. Also ich finde, dass Chase Edmonds da auch deutlich fehlt bei den Arizona Cardinals. James Conner alleine überzeugt mich auch noch gar nicht.
Der war schon immer ein komischer Running Back für dich.
Ja, auf jeden Fall einen, auf den man sich irgendwie auch nicht verlassen konnte.
Nee.
Zwei Teams, die sich meiner Meinung nach auch finden müssen, sind die Tampa Bay Buccaneers, die spielen gegen die Green Bay Packers. Hier weiß ich beispielsweise bei beiden Teams, ja, sie gewinnen irgendwie ihre Spiele, also haben letzte Woche jedenfalls gewonnen, aber so auch da, jetzt Tampa ohne Mike Evans, wird spannend, aber auch mit deutlichen Problemen. Die Defense der Buccaneers ist natürlich stark, in Green Bay genau das Gleiche. Die Offense, also Aaron Rodgers hat meiner Meinung nach noch keine wirkliche Chemie mit seinen neuen Receivern. Der Einzige, der da richtig überzeugt, ist meiner Meinung nach Aaron Jones. Die Defense ist stark, aber auch jetzt noch nicht Elite. Wer gewinnt dieses Spiel?
Normalerweise sagt man ja immer, wenn die gegen einen anderen Gegner spielen würden, würdest du immer sagen, ja, Tom Brady macht das schon oder Aaron Rodgers macht das. Aber ja, da sie jetzt gegeneinander spielen... Also das finde ich auch schwierig, aber ich sitze hier tatsächlich auf Green Bay, weil ich glaube, dass in Tampa Bay extrem viel Unruhe gerade hinter den Kulissen ist. Also das ist jedenfalls so mein Eindruck. Keiner weiß, was ist mit Giselle. Das ist anstrengend einfach und ich glaube, der ist einfach nicht, Tom ist einfach noch nicht da.
Meinst du, er ist nicht 100% bei der Sache, es gibt das Gerücht, dass sie Eheprobleme haben? Und da ist keiner...
Das weiß ich aus erster Hand.
Ah, okay. Du bist der Grund für die Eheprobleme.
Ich habe ein Verhältnis mit Tom Brady.
Ey, wer hätte das nicht gern? So muss man das auch mal sehen.
Ja, ich meine, er hat keinen Touchdown erzielt im ersten Spiel. Das fand ich schon mal crazy.
Ich finde es allgemein, also die ganze Tampa-Offense...
Die ist komplett zerpflückt so. Gerade. Also das ist, ja. Chris Godwin fehlt. Auch wenn er spielt, ist er nicht fit. Mike Evans wird fehlen. Das ist alles. Jetzt haben sie hier, ist mir gerade der Name entfallen. Den Bengel aus.
Russell Gage.
Nee. Diesen Slot Receiver aus Dallas. War da jedenfalls ewig. Dieser blonde. Hannes da, wie heißt der nochmal?
Beasley.
Ja,
Cole Beasley.
Ja.
Ja, ich bin gespannt. Also ich persönlich setze einfach nicht gegen Tom Brady. Ich glaube, der findet jetzt einen Weg, weil er die Competition sozusagen, er sieht halt auch auf der anderen Seite Aaron Rodgers und will sich da ein bisschen beweisen. Und ich glaube, der findet einen Weg, das Spiel zu gewinnen.
Und ich finde Aaron Rodgers Frisur scheiße. Der sieht aus wie einer von Rammstein. Also ich setze auch auf Tom.
Ja, definitiv. Also außerdem finde ich, mir geht halt Aaron Rodgers so ein bisschen auf den Nerven. Das ist ja. So der Punkt. Das ist halt dieses Rumgezicke.
Ja, ich kann ihn auch nicht leiden. Also ich mag den als Spieler sehr gerne, aber so ist der Typ ein Penner.
So, ne, kann man auch einfach mal so ausdrücken. Kommen wir zum Spiel der Denver Broncos, die spielen gegen die San Francisco 49ers. Die 49ers haben Marlon Mack als Running Back verpflichtet. Und Jimmy G wird starten, weil Trey Lance ist definitiv raus. Meiner Meinung nach sah die Offense mit Jimmy G besser aus als mit Trey Lance. Auf der anderen Seite die Denver Broncos. Unglaublicher Offseason-Hype. Die Offensive hat aber meiner Meinung nach mit Russell Wilson noch nicht so überzeugt und spielt jetzt gegen eine Top-5-Defense mit San Francisco. Das vergisst man, finde ich, in San Francisco immer, wie krass diese Defense eigentlich ist.
Ja. Ja, also Denver hat mich bislang noch überhaupt nicht überzeugt. Russell Wilson wirkt da irgendwie wie so ein Fremdkörper. Das ist ähnlich wie Matt Ryan in Indianapolis. Das ist alles noch nix. Und Ich halte Jimmy G nach wie vor für einen sehr guten Quarterback, sogar noch besser als Mitch Trubisky. Und der wird das machen.
Ich halte vor allem Jimmy G für den passenden Quarterback für diese Offense. Der kann halt diese Offense richtig gut umsetzen.
Ja.
Und das vergisst man halt immer. Und auch der ganze Roster weiß, dass man mit Jimmy Garoppolo Spiele gewinnen kann. Und das schafft natürlich Selbstbewusstsein.
Klar.
Und ich glaube, deswegen gewinnen sie das Spiel gegen Denver.
Glaube ich auch. Da gehe ich mit, Torben.
Kommen wir zum Monday Night Game.
Muss ich da jetzt irgendwas machen?
Einmal in die Hände klatschen. New York Giants gegen die Dallas Cowboys. Was ist dein Tipp? Die New York Giants, richtig gut in die Saison gestartet. Brian Daboll macht da einen richtig guten Job. Die Dallas Cowboys auf der anderen Seite, ohne Dak Prescott, mit einer anfälligen O-Line, aber mit einer sehr aggressiven Defense, die auf jeden Fall für Druck sorgen kann.
Ja, die große Frage ist für mich, spielt Chad Powers? Also, ich gehe natürlich mit den Giants. Das ist klar.
Sind die Giants mittlerweile so weit, dass sie Favorit sind in so einem Spiel?
Nee, aber die kommen über einen Kampf. Und die Spiele waren bisher alle eng. Und das werden sie auf jeden Fall gewinnen. Ich finde, was sie gerade stark macht, ist, dass Kenny Golladay zum Beispiel ein totaler Ausfall ist. Und sie trotzdem gut marschieren und den Lauf wieder für sich entdecken. Ich meine, neue Offense-Line, Saquon Barkley ist wieder am Start. Das ist schon, das macht Spaß. Und ich habe einfach das Gefühl, dass da sehr viele Jungs aus der zweiten Reihe sind, die sich jetzt einfach gerade zeigen wollen und extrem viel Bock drauf haben, Football zu spielen. Und das ist das, was mir da gerade Spaß macht. In Dallas ist es natürlich ähnlich, aber es sind halt einfach die Dallas Cowboys und ich bin da einfach voll bei den Giants.
Also ich muss sagen, ich tippe auch auf die Giants. Einfach, das hätte ich vor der Saison so nicht gedacht, dass die 3-0 starten. Aber ich finde, man merkt, dass sie einen offensiven Plan haben, dass die Defense underrated ist. Und ich glaube einfach, dass die Dallas Cowboys in der Offensive ohne Dak Prescott so limitiert sind, dass die Defense der Giants sie halt wirklich gut spielen kann. Und deswegen werden die Giants am Ende des Tages mehr Punkte haben als die Cowboys, auch wenn ich nicht glaube, dass es ein schönes Spiel wird.
Ja, vor allen Dingen kristallisiert sich in Dallas jetzt auch in dieser Phase immer mehr raus, dass die beste Zeit von Ezekiel Elliott vorbei ist.
Das sagen wir hier bei Football Quark schon die ganze Zeit. Wir wollen den schon seit letztem Jahr gegen Tony Pollard benchen.
Siehste, habe ich natürlich letztes Jahr schon gehört und habe es nur wiederholt.
Ja, das Einzige, was man Ezekiel Elliott ja sagen muss, ist, dass er tatsächlich für einen Running Back echt gut blocken kann.
Toll.
Aber
du kannst für einen Mann auch extrem gut einkaufen, Tom.
Eben.
So.
Das waren die Predictions. Unsere Tipps für die Woche 3. Kommen wir zu den Bold Predictions und du musst sagen, ob die eintreffen werden oder nicht. Bist du soweit?
Mhm.
Marlon Mack erläuft gegen die Denver Broncos
80
Yards und einen Touchdown.
Ja, das schafft er.
Ja, schafft er auch mehr? Schafft er 100?
Nein.
Okay.
Also 84 Yards.
Und einen Touchdown?
Na klar. Sonst würde ich ja nicht sagen, dass es zutrifft.
Beim Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Green Bay Packers werden insgesamt weniger als 45 Punkte gescored. Wenn Tom Brady und Aaron Rodgers gegeneinander spielen?
Nein. Es werden mehr gescored.
Da bin ich mir tatsächlich unsicher. Tatsächlich, weiß ich nicht.
Bin mir da ganz sicher.
Okay. Joe Burrow hat ein 450 Yards Passing Game diese Woche.
Niemals.
Gegen die Jets?
Nein.
Okay. Prinzipiell. Habe ich was vergessen, Johannes? Möchtest du noch irgendwas zum kommenden Woche sagen?
Nö, ehrlich gesagt nicht.
Dann kann ich sagen, wenn euch diese Folgen gefallen, dann bewertet uns bei Spotify, bewertet uns oder gebt uns ein Like bei Instagram oder bei Twitter. Johannes, dir vielen lieben Dank fürs Einspringen.
Sehr gerne, dann kann ich jetzt endlich weiter durchsaugen.
Bleibt auf jeden Fall bei dieser Folge jetzt dran, weil jetzt kommt das College-Update von Philipp Förstner. Johannes, du hast trotzdem das letzte Wort.
Wie geht das?
Grüße gehen raus an Torben, Tobi und alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Football Quark. Ich soll dir etwas über College Football erzählen, das mache ich verdammt gerne, denn meine Meinung ist, wer College Football noch nie gesehen hat, der hat den Football nie wirklich geliebt. College Football ist der Ursprung des Footballs, aber gleichzeitig zieht er Massen an. Er ist eigentlich sogar populärer als die NFL und das Geld, was dort umgesetzt wird, ist nicht gerade weniger, sondern wenn wir uns die Trainingsstätten angucken, sind sie häufig moderner als die der Profiteams. Und die Stadien, die größten Stadien des Landes, finden sich im College Football. Im Beaver Stadium der Penn State treffen sich über 110.000 Zuschauer zum legendären Whiteout. Guckt euch einfach mal ein Video dazu an. Absoluter Gänsehautfaktor, Whiteout Penn State. Wer das gesehen hat, hat eigentlich schon richtig Bock, weiter College Football zu gucken. Etwas komplizierter ist es aber. Wir haben im College Football nicht 32 Teams. Wir haben auf dem höchsten College-Level 130 Schulen. Davon spielt ungefähr die Hälfte auf Power-5-Niveau, die andere Hälfte im Group-of-5-Niveau. Power 5, das sind die großen fünf Conferences. Das ist die Southeastern Conference, SEC, wie der Name schon sagt, im Südosten. Die Atlantic Coastal Conference an der Atlantikküste im Osten. Dann haben wir die Big Ten im Norden des Landes. Wir haben die Big 12 im mittleren Westen. Und die Pac-12 an der Pazifikküste. Diese fünf Conferences machen in der Regel auch den National Champion unter sich aus. Nur letztes Jahr gab es mal mit den Cincinnati Bearcats eine Ausnahme, dass wirklich ein Group of Five College, also eine kleinere Schule, es in die Playoffs geschafft hat. Die sind dann aber auch klar gescheitert. Und deshalb müssen wir schon sagen, wenn wir uns mit College Football beschäftigen und wir wollen gucken, wer der National Champion wird, dann beschäftigen wir uns vorwiegend mit der Group of Five. So auch diese Woche im deutschen Fernsehen. Dort spielt Clemson gegen Wake Forest. Sehr interessante Begegnung. Clemson in den letzten Jahren häufiger mal Gast in den Playoffs gewesen. Auch schon mehrfach die nationale Meisterschaft gewonnen. Unter anderem mit Quarterbacks wie Trevor Lawrence oder Deshaun Watson. Was ihr Problem so ein bisschen ist, ist seit letztem Jahr die Quarterback-Frage. Ihr jetziger Quarterback DJ Uiagalelei, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ja, kann so gar nicht an die großen Quarterbacks anknüpfen, die man in den letzten Jahren hatte. Wofür Clemson jedoch steht, ist aggressiver Defensiv-Football und absolutes Top-Talent, was sie in ihrer Schule haben. Clemson hat seit 2009 nach Nick Saban, Head Coach von... Was Clemson aber hat, ist absolutes Top-Talent in der Defense. Clemson hat seit 2009 die zweitmeisten NFL Draft Prospects hervorgebracht von allen Colleges des Landes. Nur Nick Saban, Head Coach der Alabama Crimson Tide, hat mehr Draft Talent ausgebildet und mehr Profis, die später in der NFL gespielt haben. Clemson geht auch in das Spiel gegen Wake Forest als Favorit. Allerdings als leichter Favorit. Das Spiel bringt schon so eine gewisse Brisanz mit, muss man sagen. Wake Forest liegt in North Carolina. Clemson, South Carolina. Ist klar, die Grenze der beiden Staaten, die beiden Schulen liegen eng zusammen. Und im Gegensatz zur National Football League ist es im College Football so, dass die Teams Highschool-Talente rekrutieren. Das heißt, sie bewerben sich bei den Talenten, bei den Spielern, darum, dass die Spieler doch bitte schön an deren College gehen und dort ihr Stipendium machen. Zumindest bei den absoluten Top-Spielern ist das so. Bei den Spielern, die sich um Stipendien streiten müssen, die sind natürlich auch froh, wenn sie an der Schule genommen werden. Aber wir reden jetzt von den absoluten Top-Talenten. Und deswegen musst du in deiner Region natürlich deine Spiele gewinnen, damit du dort im Recruiting-Prozess halt immer wieder sagen kannst, hier, wir sind die Nummer 1, komm zu uns. Und genau das macht der Head Coach der Clemson Tigers, Dabo Swinney. Der geht zu den Talenten hin und sagt, hier, wir sind in den letzten Jahren zweimal National Champion geworden. Wir sind Dauergast hier in den Playoffs. Das sind die Spieler, die hochgedraftet werden. Das könnt ihr euch auch ansehen. Wir haben eigentlich jedes Jahr Erstrundentalente dabei. Wir haben jedes Jahr Spieler, die, wenn sie von Clemson kommen, in der NFL relativ schnell Fuß fassen und große Spieler sind. Und so ist es letztendlich auch dieses Mal. Kommen wir aber einmal auf das Duell. Clemson Wake Forest, ja, Staatennachbarn, spielen seit 1953 ununterbrochen jedes Jahr gegeneinander. Das ist bei 130 Colleges auf dem höchsten Level jetzt nicht gewöhnlich. Wenn man bedenkt, dass es 12 bis 14 Partien pro Jahr gibt, ist das auf jeden Fall schon allerhand, dass die beiden Teams so oft gegeneinander spielen. Wir haben bei Clemson vor allem eine überragende Front Seven. Die wird auch dieses Spiel dominieren. Das wird sehr auffällig sein. Und allen voran haben wir hier Brian Brissy. Brian Brissy kam als 5-Sterne-Rekrut von einer Highschool aus Maryland. 5-Sterne-Rekrut ist so das Nonplusultra. Also es gibt jedes Jahr Ratings, die rauskommen, wo die Talente gerankt werden bzw. geratet werden. Und 5 Sterne bekommen eben die absoluten Top-Talente von der Highschool. 4 Sterne darunter, dann 3 und dann haben wir in der Regel 2 bis 0 für die Talente, die so relativ unbekannt sind. Also auch viele deutsche Spieler, die sich an den Colleges bewerben, erhalten oft die Bewertung 0 oder 2, weil man einfach zu wenig Material hat, um diese Spieler zu bewerten. Ich muss dazu sagen, Brian Brissy hat direkt als Freshman in seinem ersten Jahr am College Football gespielt. Das ist sehr ungewöhnlich. Die Spieler kommen meist am College an und setzen das erste Jahr noch aus, um sich einfach mit den Begebenheiten vertraut zu machen. Sie müssen ja studieren, sie müssen natürlich auch was lernen. Die Spieler machen auch ihren Studienabschluss in der Regel und verlassen nicht vorzeitig die Schule, um in die NFL zu gehen. Aber er hat als Freshman bereits gespielt und nicht das sogenannte Redshirt-Jahr genommen, bei dem man sich ein spielfreies Jahr nimmt, um länger am College spielen zu können. Er hat dort sehr auffällig gespielt, hatte 4 Sacks, 6 Quarterback-Hits, 16 Quarterback-Harries, 26 Total Pressures, wenn man das zusammennimmt. Im Sophomore-Year, also das ist dann das zweite Jahr, das Sophomore-Year, hat er daran angeknüpft, allerdings in seinem 4. Einsatz einen Kreuzbandriss erlitten. Und da sind wir jetzt auch schon bei der Bewertung bei ihm. Der Defensive Tackle kommt von einer Verletzung und muss halt zuallererst den Scouts, den Talentsichtern beweisen, dass er, will er in der NFL spielen, wieder belastbar ist, dass er wieder an seine alten Tage anknüpfen kann, wenn man so möchte. Bei einem rund um 20-jährigen Spieler natürlich leichter hergesagt, dass er an seine alten Tage anknüpfen kann. Aber es ist tatsächlich so, dass das so ein Thema ist. Brian Brissy ist, was ein großer Vorteil ist, unfassbar vielseitig einsetzbar. Also der kann mit seinen 300 Pfund Körpermasse, kann der ohne weiteres sogar Nose-Tackle spielen und verschiedene Gaps bespielen, ohne euch jetzt da langweilen zu wollen, was der Spieler so alles kann. Der kann aber auch Three-Technik spielen, der kann bis zum Defensive End in der 4-3-Defense, kann der eigentlich alles bespielen. Und das ist natürlich etwas, was NFL-Teams in der heutigen Zeit gerne haben wollen. Was er kann, ist die Gaps penetrieren. Er ist in der Lage dazu, mit sehr starkem Handeinsatz und sehr viel Power und sehr viel Speed zum Quarterback zu kommen, auch gegen den Lauf gut zu verteidigen. Also er ist ein einfach überragender Spieler. Gilt bei den meisten NFL-Draft-Sichtern momentan, zählt er da zu den besten 10 Talenten dieser Draft-Klasse. Und das will für einen Defensive Tackle, dessen Position vielleicht etwas unterbewertet ist gegenüber einem reinen Pass-Rusher, Outside-Linebacker oder gar einem Quarterback, will das wirklich schon was heißen, wenn du dich in diesem Bereich aufhältst. Er hat natürlich auch noch Mitspieler, Miles Murphy, Trent Simpson. Es gibt genug, die man da nennen kann, die auch absolute Top-Spieler sind. Aber Brian Brissy habe ich mir jetzt erstmal für unsere erste Folge vorgenommen. Was will ich gegen Wake Forest sehen? Gegen Wake Forest hat er ein interessantes Matchup Interior, muss er ran, und zwar gegen Michael Jurgens. Interior sicherlich ein sehr interessantes Matchup, da Jurgens mit seiner Erfahrung sich auch für den Draft bewirbt und ja, dieses Matchup für sich auch nutzen möchte, um zeigen zu können, was er drauf hat. Brissy wiederum, du willst sehen, wie sehr er seinem Körper vertraut. Du willst sehen, wie er sich mittlerweile, wie sicher er sich mittlerweile wieder mit seinen 300 Pfund bewegt, wie er sich keine Sorgen macht, dass er sich wieder verletzen könnte, wie er seinem Knie vertraut. Ja, und wie er sich dadurch natürlich auch wieder auf seine Kraft, auf seine Athletik, auf all das, was er mitbringt, besinnt. Ja, es gibt weitere Talente in dieser Defense, aber gerade eben wegen dem Matchup mit Jurgens ist es einfach das interessanteste Matchup. Für die, die allerdings jetzt keinen Defender für ihr NFL-Team suchen, sondern einen Quarterback, sei gesagt, bei Wake Forest spielt Sam Hartman. Sam Hartman vielleicht nie gehört oder warum spricht im College Football niemand über ihn? Tatsächlich muss man sagen, Sam Hartman ist gerade dabei, den Rekord zu brechen für die meisten Touchdowns eines Quarterbacks in seiner College-Karriere in der ACC. In der ACC spielten Quarterbacks wie Trevor Lawrence, Deshaun Watson, Lamar Jackson, zuletzt Kenny Pickett. Durch die Bank weg, alles Quarterbacks, die entweder bereits in der NFL starten, darauf warten, dass sie wieder spielen dürfen, oder die darauf warten, dass sie bald das erste Mal dran sind. Also auf jeden Fall eine Konkurrenz, mit der er sich messen darf und wo Sam Hartman auf jeden Fall jemand ist, mit dem sich Scouts definitiv beschäftigen, auch wenn sich die Medien mit ihm nicht großartig beschäftigen. Wir werden sehen, wenn er in einem Spiel wie gegen Clemson besondere Leistungen zeigt und wenn er Wake Forest, was an 21 gerankt ist, gegen einen Top-5-College gar zum Sieg verhelfen kann, dann wird Sam Hartman ein Name sein, der wird sowas von die Boards hinaufklettern, wie man so gerne sagt, der wird spontan vorn mit dabei sein. Und viele werden sich fragen, was macht er da plötzlich? Ich kann nur sagen, es würde mich nicht überraschen, wenn er dort plötzlich auftaucht. Er ist ein athletischer Quarterback, weiß auch, was mit seinen Beinen anzustellen, hat im letzten Jahr mit den Beinen und mit dem Arm 50 Touchdowns gemacht. Der Junge kann was. Und an der Wake Forest hast du eben nicht die Wide Receiver, die du an anderen Colleges hast, wie Kenny Pickett im letzten Jahr einen Jordan Addison hatte oder wie auch ein Trevor Lawrence oder Deshaun Watson wirklich schon sehr, sehr gute Wide Receiver in Clemson hatte. Unterm Strich können wir uns da also auf ein sehr interessantes Spiel freuen. Wake Forest spielt zu Hause, ist der leichte Underdog, hat die Chance in der ACC im Kampf um den Conference-Titel ein Statement zu setzen, Clemson gehörig in die Suppe zu spucken mit einem Sieg. Du hast bei Clemson Quarterback, der wackelig ist, der also die Möglichkeit gibt, dieses Team angreifbar zu machen. Wake Forest wird versuchen, das mit seinem Quarterback wiederum, der Bessere auf dem Platz sein sollte, zu nutzen. Ich kann nur sagen, schaut euch das Spiel an, freut euch auf Brian Brissy, auf weitere Talente der Defense von Clemson, auf Sam Hartman und auf ein hoffentlich spannendes Duell in der ACC. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielleicht hören wir uns ja auch beim nächsten College Update.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.